SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. In SWR 2 Tandem schauen wir diese Woche hinter die Kulissen des literarischen Übersetzens. Und wir möchten die Menschen kennenlernen, die uns den Blick auf andere Kulturen und deren Literatur ermöglichen. Unser Gast heute ist Hans-Peter Hoffmann, einer der bekanntesten Übersetzer aus dem Chinesischen ins Deutsche. Hallo und herzlich willkommen, Hans-Peter Hoffmann.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Spätestens seit Liao Yiwu 2012 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat, kennen viele den Namen des chinesischen Autoren. Aber kaum einer kennt die Person dahinter, den Sinologen Hans-Peter Hoffmann, der fast das gesamte Werk von Liao Yiwu übersetzt hat. Herr Hoffmann, so wenig Beachtung für so viel Arbeit, frustriert Sie das auch manchmal?
Ach ja, es ist schon manchmal auch frustrierend. Da hatten es die Übersetzer im 18. Jahrhundert besser. Zu Goethes Zeiten waren die Übersetzer, was das Ansehen und die Wertschätzung angeht, etwa den Schriftstellern gleichgestellt. Das hat sich heute sehr geändert, ist doch eine starke Marginalisierung aufgetreten. Ja, es liegt vielleicht daran, vielleicht kann ich dazu was sagen, es liegt vielleicht daran, dass man zunehmend denkt, die Übersetzer sind so eine Art Second-Hand-Verwerter, nicht? Das ist Nachdichten, das ist also, es gibt das Original und dann wird irgendwie daraus was gemacht. Dabei ist Übersetzen selbst eigentlich eine eigene Kunstgattung. Kein Mensch käme auf die Idee zu sagen, Schauspieler seien keine Künstler, bloß weil sie Texte nicht selber schreiben.
Ja, sehr schöner Vergleich. Sie sind Professor für chinesische Sprache und Kultur in Germersheim. Sie sind als Autor tätig, Sie schreiben Prosatexte und Gedichte und Sie sind Übersetzer aus dem Chinesischen. Also China, das Chinesische im Mittelpunkt. Wann und wie haben Sie denn eigentlich die Liebe zu China, zum Chinesischen entdeckt?
Ach, das begann, denke ich, nach dem Abitur, die Frage, wo geht's jetzt hin? Und dann sollte es mal was anderes sein, ganz weit weg möglichst. Und ich denke, das Erste, wenn ich mich recht erinnere, was mich fasziniert hat, waren die Schriftzeichen doch tatsächlich. Und dann als Nächstes die Begegnung mit der chinesischen Malerei. Und die beiden Sachen zusammen haben lange über viele Schwierigkeiten auch hinweggeholfen.
Was hat Sie fasziniert an den Schriftzeichen? Das Fremde, das Schöne?
Eigentlich die Ästhetik am ehesten. Wenn Sie sich die Kalligrafien anschauen und so fort, man versteht zwar nichts und wie ich jetzt weiß, viele Chinesen können das auch nicht lesen, weil die so komplex sind, diese speziellen Kalligrafiearten und Schulen, dass auch nicht eingeweihter Chinese das nicht lesen kann. Aber sie sind unglaublich schön.
Und Sie sind ja Übersetzer geworden später. War da auch schon sowas Rätselhaftes dabei, dass man sowas, so eine Nuss knacken möchte quasi, vielleicht auch stellvertretend für andere?
Ich glaube tatsächlich, dass die Anfänge meines meines Interesses fürs Übersetzen auf meinen Lateinunterricht zurückgehen, weil unser Lateinlehrer, ich habe das auch Jahre später realisiert, der irgendwann, Oberstufe oder sowas, nicht mehr damit zufrieden war, dass wir von einem Tag auf den anderen übersetzen und es nur richtig ist, sondern er wollte es auch gut übersetzt haben. Und dann hatten wir 8 Tage oder 2 Wochen Zeit, um einen Text zu übersetzen und wirklich auch Deutsch daraus zu machen. Und ich erinnere mich, dass ich das mit großem Vergnügen gemacht habe. Und ich nehme an, das ist der Hintergrund, dass ich dann irgendwann mal beim Übersetzen gelandet bin.
Sie haben es auch mit einem Lächeln gesagt, gerade wo andere vielleicht so eine gequälte Erinnerung haben an den Lateinunterricht.
Das war gut, das hat das er gut gemacht, ja.
Studiert haben Sie auch Sinologie, also Studien, die mit China zu tun haben, angefangen 1977 in Tübingen. Ja. Heute, ganz klar, ist China eine absolute ökonomische und politische Supermacht. Was war denn so das China-Bild zu der Zeit, als Sie angefangen haben zu studieren?
Als wir anfingen, war ja offiziell die Kulturrevolution zu Ende und die Öffnungspolitik begann. Und wir waren vollkommen begeistert. Man war gewohnt, während der Kulturrevolution aus China nichts als Bilder zu bekommen, als die großen Aufmärsche auf dem Tiananmen, irgendwelche Parolen schreienden Massen. Und urplötzlich kamen normale Menschen zum Vorschein. Ich erinnere mich, das erste Buch, an dem ich mit übersetzt habe, hieß Peking-Menschen. Das war Reportageliteratur, Interviews mit normalen Menschen. Und es kamen normale Menschen mit normalen Problemen, mit normalen Gedanken und Vorstellungen zum Vorschein. Und das war nicht, dass wir das nicht vorher gewusst hätten, aber es wurde nicht sichtbar. Und gleichzeitig natürlich die ganze Literatur, Lyrik, Malerei, die Filme, die dann beginnend mit dem Ende der 70er Jahre und dann in den 80er Jahren zusammen mit der Demokratiebewegung im Westen kamen. Wir waren begeistert. Die ersten Autoren kamen nach Europa, nach Deutschland, Lesungen organisiert und. Das war klasse. Tolle Zeit.
Ging es denn auch über ganz konkrete Begegnungen? Also manchmal öffnet man sich einer Kultur dadurch, dass man Menschen begegnet, mit denen irgendwie auch Wirklichkeit des anderen Landes erlebt. Gab es bei Ihnen da auch ganz bestimmte Begegnungen, vielleicht noch im Studium?
Kurz danach? Ja, natürlich. Damals war das Studium noch ein bisschen anders strukturiert als es heute ist. Aber nach 4 Semestern gingen wir für ein Jahr nach Asien, um dort die Sprachkenntnisse zu vertiefen. Damals war es noch ausgesprochen schwierig, in die Volksrepublik zu kommen. Also waren wir also wie heißt immer, unser Semester in Taiwan. Und ich habe da ein halbes Jahr in einer taiwanischen Familie gelebt und die hatten 2, 3 Söhne. Und klar, da lernt man natürlich das Leben richtig kennen, wie es normal ist.
Also Taiwan, muss man dazu sagen, ist auch chinesisch. Mhm. Die Sprache zumindest, die Kultur ist chinesisch geprägt. Ja, politisch natürlich eine schwierige Sache. Gab es denn bei all diesen Reisen, die Sie nach China gemacht haben, ja auch immer wieder, gab es da so einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, irgendwie da merke ich, da kriege ich wirklich was Neues, was für mich Entscheidendes mit über dieses Land, diese Welt?
Oh, das war so viel, ob ich das an einem Punkt festmachen kann.
Man hört gerade, wie Sie sich den Bart kratzen, quasi als Denkergeste.
Vielleicht kann ich eine Geschichte erzählen, die in dem Büchlein, über das wir gesprochen haben, aus dem Inneren der Mitte, das ich vor ein paar Jahren herausgebracht habe. Da gibt es die Geschichte von Zhang Dajian. Das ist ein ganz berühmter chinesischer Maler des 20. Jahrhunderts.
Um es kurz einzuordnen, weil es ja im Vorgespräch war, ist ein Buch, das Sie über chinesische Geschichte geschrieben haben, ja, kürzlich erschienen.
Da ging es immer um speziell und besonders chinesische Augenblicke und Momente, wo die Kultur besonders sichtbar wird. Hieß auch früher im Arbeitstitel Sternstunden Chinas, das haben wir dann verworfen oder da hört man es dann ein bisschen raus. Und er wurde als junger Mann gekidnappt und von einer Anfang der 1900er Jahre, also 1917, 18 muss das gewesen sein, und wurde verschleppt und der Räuberhauptmann hat ihn gezwungen, den Brief an die Familie, um Lösegeld zu erpressen, zu schreiben. Und sein Leben hing an seinen Faden, das war deutlich, der hat das selbst in Erinnerung beschrieben. Und in dem Moment, als er anfing zu kalligrafieren, steht der Räuberhauptmann daneben und ist so begeistert von der Kalligrafie, die so schön ist, das war nachher der größte Maler des 20. Jahrhunderts in China, dass er ihn zu seinem Privatsekretär macht und zu seinem Buchhalter und damit sein Leben gerettet ist. Das hat mich unglaublich beeindruckt.
Also wir sind wieder bei den Schriftzeichen, auch bei der Schönheit von Schrift. Gab es denn auch so einen ganz normalen, sagen wir mal, so ein bisschen geerdeten Moment, ob es jetzt das erste Essen war oder, sagen wir mal, einfach eine Begegnung mit Menschen, die vielleicht auch offen, freundlich zu Ihnen waren?
Ja, das war auch da, kann ich jetzt keinen speziellen Moment mehr, das war so vieles, wüsste ich jetzt nicht. Ja,
war es denn leicht, Menschen kennenzulernen in China, in Taiwan zum Beispiel?
Ja, das Interesse an Ausländern ist heute ein bisschen weniger, weil sie selbstverständlicher geworden sind, aber damals, das war 79, 80, da war das Interesse an Ausländern groß. Man konnte als Europäer mal so lernen, wie das ist, wie sich Ausländer hier fühlen, weil man kann sich ja nicht verstecken. Hier in Europa kann man, ob man Deutscher ist in Frankreich, das erkennt ja keiner. Aber in China ist man als Langnase dann natürlich ein bunter Hund und sichtbar und auffällig für alle. Und da wird man schon angesprochen. Wir hatten keine Mühe, Leute kennenzulernen. Nee.
Ja. Gab es denn auch spannende Gespräche über Literatur, also chinesische Literatur gerade? Hatten Sie den Eindruck, dass die da eine große Rolle spielte und spielt?
Immer noch, ja. Nur damals waren wir noch nicht in der Lage, wirklich Literatur zu lesen. Wir waren froh, wenn wir durch den Bus kamen. Das fing da erst an. Die Gespräche kamen später, ja.
Wenn wir bei Literatur sind und die Art und Weise, wie Sie chinesische Literatur kennengelernt haben, haben Sie den Eindruck, dass die Geschichte auch der letzten Zeit in China, auch Schwierigkeiten wie zum Beispiel in Hongkong derzeit, spiegelt sich das in der chinesischen Literatur?
Ja, chinesische Literatur ist ein Begriff, wo man sich eine Einheitlichkeit vorstellt, die so vielleicht gar nicht gegeben ist. Wir rezipieren hier ja im Westen und in Deutschland nicht nur, aber doch viel Dissidentenliteratur. Und es gibt einen ganzen Literaturmarkt mit chinesischer Literatur, die gar nicht in China geschrieben wird, sondern in Europa oder im Westen, sagen wir mal allgemein. Sie kennen vielleicht Dai Shijie, Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Das ist auf Französisch geschrieben sogar. Gao Xingjian, der erste chinesische Nobelpreisträger, hat eine ganze Reihe seiner Theaterstücke in Frankreich auf Französisch geschrieben und, und. Es gibt in China eine Literatur, die eher angepasst ist, die relativ wenig übersetzt wird. Und so ein Zwischenraum, will die jetzt nicht einordnen, Mo Yan, der letzte Literaturnobelpreis, der Yuhua und eine ganze Reihe andere von Autoren, in deren Werk sich nur bedingt die Schwierigkeiten spiegeln. Da muss man zu den Dissidenten gehen wie Liao Yiwu oder Liu Xiaobo, der Friedensnobelpreisträger etc.
Bei uns ist Hans-Peter Hoffmann, seit 25 Jahren Übersetzer aus dem Chinesischen. Wie viele Sprachen gibt's denn eigentlich in China? Man hat ja immer so den Eindruck, es gibt nur dieses Mandarin.
Na, das ist die hier würden wir sagen, ist es Hochchinesisch, wie würden wir sagen Hochdeutsch, nicht? Das hat ja denselben Stellenwert. Dann kommen die Dialekte, die oft sehr weit vom Mandarin entfernt sind. Also jemand aus Kanton oder Hongkong, der Kantonesisch spricht, kann sich mit einem Mitbürger aus Peking nicht unterhalten. Die greifen dann auf die Schriftzeichen zurück. Plus die anderen Dialekte und dann natürlich die Sprachen der völkischen Minderheiten in Tibet, in der Mongolei etc. Also gibt's eine ganze Reihe.
SWR2 Tandem. Wir sprechen mit Hans-Peter Hoffmann, Übersetzer für chinesische Literatur und Sinologe und Schriftsteller. Herr Hoffmann, als Übersetzer, wie haben Sie denn eigentlich angefangen? Wissen Sie das noch? Was war so Ihre erste Übersetzungsarbeit?
Wie ich eben sagte, das war Peking Menschen. Das war eine Veröffentlichung, ich denke Anfang der 80er war das. Interviews, weil durch die Öffnung war es möglich, sowas zu machen in China zum ersten Mal. Und zwei Autoren sind da los und haben die Menschen einfach nach ihren Alltagssorgen, nach ihren Befindlichkeiten etc. gefragt. Und da habe ich mit einem Kommilitonen ein Interview sozusagen übersetzt, das weiß ich noch, ja.
Hat sich da für Sie auch schon so ein bisschen rauskristallisiert, was die Faszination für Sie ist, warum Sie eigentlich so gerne übersetzen?
Da noch nicht, weil wir hatten noch unglaubliche Schwierigkeiten, nicht in Text zu kommen. Es gab noch kein Internet Anfang der 80er Jahre, was sehr hilft beim Übersetzen, um ausgefallene Begrifflichkeiten zu finden, die nicht in den Wörterbüchern sind. Also das Interview spielte irgendwo in Shanghai, in einem Vorort von Shanghai. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass eine Mitstudentin aus China aus dieser Gegend kam, also aus diesem Vorort oder Teilort von Shanghai und dieses spezielle Vokabular auch kannte. Sonst hätten wir keine Chance gehabt. Also da haben wir noch mehr gekämpft als Genossen.
Also man merkt schon, da sind einige Hürden im Spiel, wenn man ran möchte an so eine doch fremde Sprache wie das Hochchinesische. Bei Ihnen selbst, wie lange hat es gedauert, bis Sie mal sagen konnten, ich kann das wirklich, dieses Übersetzen aus dem Chinesischen?
Ja, also es ist immer wieder wie bei jeder Kunstform. Wenn man wieder anfängt, ist das Blatt Papier weiß und man weiß nie, ob man es kann. Natürlich gewinnt man eine gewisse Routine und hat keine Angst mehr davor, das ist schon wahr. Das erste Mal, wo ich wirklich Genuss, auch einen Genuss dabei hatte sozusagen, das war bei einer Masterarbeit. Da habe ich ein Gedichtband eines Lyrikers, Vernie Dor, aus den 20er Jahren übersetzt. Und da habe ich gemerkt, dass das auch dann durch Rückmeldung von Kollegen und auch von Lehrern, dass das mein Ding ist, dass das Spaß macht. Es hat zwar lang gedauert, das erste Gedicht, weil ich noch hatte 12 Zeilen. Da habe ich einen Monat dran gesessen. Und zwar wirklich von morgens bis abends, bis das so war, wie es war.
Sie haben ja gerade gesagt, Spaß, Genuss, ist vielleicht auch erstmal gar nicht so ganz vorstellbar für Menschen, die nicht übersetzen. Was ist denn das, was Ihnen da Spaß macht? Das Detektivische?
Ja, das muss man vielleicht trennen. Wenn Sie für Geld übersetzen, sozusagen, wenn das Ihr Beruf ist, da ist nicht mehr viel Zeit. Sie müssen sehr, sehr schnell arbeiten und da ist mit dem Genuss nicht mehr so viel hin. Aber trotzdem, selbst da gibt es solche Flow-Erfahrungen, dass Sie so in den Text hineinkommen, dass Sie, es gibt dann immer wieder Stellen, wo Sie praktisch wissen, was als nächstes kommt und es praktisch schon geschrieben haben können. Und im anderen Zusammenhang, vielleicht reden wir ja noch darüber, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und braucht, wie für Gedichte, damit kann man ja kein Geld verdienen, die entstehen in der Regel im universitären Zusammenhang und da ist dann natürlich mehr Zeit, dann kann man wirklich da sitzen und an einer Zeile, da denke ich dann halt manchmal 2-3 Wochen dran und immer mal wieder fällt es mir ein, ich denke, wie drehe ich die jetzt, dass das klingt und tut. Und das fängt dann an, richtig Spaß zu machen. Rühmkopf hat mal gesagt, Peter Rühmkopf, was nachher so schön fliegt, wie lange ist darauf herumgebrütet worden? Und das zeigt den Moment, wo sich, ja, wenn sich das, die Übersetzung vom Original löst und ein Eigenleben gewinnt, das ist unbezahlbar. Das ist ein sehr faszinierender Augenblick.
Jetzt haben Sie ein schönes Bild gewählt, nämlich das Brüten. Ist irgendwie ein lustiges Bild, ist aber natürlich auch ein einsames Bild. Also man hat sozusagen diesen Vogel dann vielleicht vor sich, der auf seinem Ei brütet. Gibt es denn auch Momente, wo es allein einfach nicht weitergeht, wo Sie sagen, ich brauche jetzt einen Muttersprachler zum Beispiel oder aber ich muss mit dem Autor sprechen, der das wirklich geschrieben hat?
Also Muttersprachler ohnehin. Wir haben ja so eine kleine, wie soll man denn sagen, Übersetzerwerkstatt, meine Frau, ich und ein Doktorand jetzt von mir, wir arbeiten nur so, dass er unsere Übersetzung nochmal lektoriert. Das muss sein. Weil bei dem Tempo, in dem man arbeiten muss, passieren Fehler. Ich sage aus Spaß zu meinen Studenten immer wieder, Fehler kann man nicht ganz vermeiden, aber sie müssen gut formuliert sein, dass sie nicht auffallen. Aber das natürlich. Und auch natürlich, wenn dann auch der Lektor nicht mehr weiter weiß, dann fragt man schon nochmal den Autor. Aber das ist relativ selten. Wenn es ganz ausgefallene oder ganz spezielle Begrifflichkeiten sind, die nirgends zu finden sind, selbst nicht mal im Internet, dann frage ich natürlich auch mal den Autor, den ich im Übrigen gut kenne und mit dem öfters auch zu tun habe, jetzt im Fall von Liao Yiwu natürlich.
Ja, auf den kommen wir auch nochmal zu sprechen, wenn es dann tatsächlich um dessen Literatur geht. Vielleicht, wenn wir noch so ein bisschen bei der Sprache bleiben, also einfach mal aus einer ganz laienhaften Perspektive. Man stellt sich diese chinesischen Schriftzeichen ja sehr bildhaft vor. Die sehen erstmal sehr schön aus, stehen aber so einfach für sich. Wenn man jetzt mal annimmt, da ist ein Buch, Sie sehen dieses Schriftzeichen, das ist das Zeichen für Autor. Woher weiß man denn jetzt eigentlich, ist das jetzt eine Karre, also irgendwas Schnödes, vielleicht was ein bisschen Prolliges? Ist es eine Limousine, so eher auf der Luxusseite? Ist es eine Familienkutsche? Wie entscheiden Sie das?
Das entscheidet nicht ich, das steht so da. Wie Sie jetzt sagen, Auto, Limousine, Karre, gibt es im Chinesischen Worte für Auto, Limousine und Karre. Also das stellt man, das ist nicht so, das ist eindeutig dann, das ist kein Problem, ja. Sowas
Sind das denn Bildzeichen wirklich?
Nein, das ist ein, gut, dass Sie fragen, weil das ist ein häufiges Missverständnis. Chinesische Schriftzeichen sind keine Bilder. Es gibt ursprünglich eine Reihe von Bildern, die dann zu Schriftzeichen geworden sind, von den uralten Orakelknochen, 3. Jahrtausend v. Chr. Da hat man noch Bildchen gemacht, aber das sind vielleicht heute 5% der Schriftzeichen, die darauf zurückgehen. Da erkennen Sie die ursprüngliche Bildhaftigkeit auch nicht mehr. Es gibt insgesamt 6 Formen, die Schriftzeichen zu bilden. Die wichtigste ist sicher, die nennt sich Xingsheng, Form und Klang. Das ist eine Zusammensetzung aus einem Ordnungszeichen und einem Klangzeichen. Wenn man ein bisschen Übung hat, kann man dann ahnen, ob dieses Schriftzeichen Ang, Ing, Ang oder sowas als Schlussvokal hat und sowas. Und eine Ahnung, wenn da Wasser davor steht als Radikal, so heißt das dieses Ordnungszeichen, oder Baum oder Hand oder Fuß. Wenn es ein Fuß ist, weiß man, das hat irgendwas mit Gehen zu tun. Wenn Wasser davor ist, in der Regel irgendeine Flüssigkeit. Den Rest muss man leider lernen.
Also es klingt natürlich für den Laien erstmal sehr schwierig. Wie würden Sie es denn, sagen wir mal, jetzt ein Kollege der von Ihnen, der vielleicht aus dem Englischen oder Französischen übersetzt, wie würden Sie das einordnen? Ist das für die viel leichter, das Übersetzen? Oder ist diese Fremdheit für Sie vielleicht auch manchmal ein Vorteil?
Anders. Man könnte sagen, also Chinesisch ist eine Sprache, wie wir sie uns in der Schule immer gewünscht hätten. Es gibt keine Deklination, keine Konjugation, keine Flexion, nix. Das heißt, sie lernen ein Verb und dann ich, du, er, sie, es. Dann sind sie fertig. Dann noch 2 Partikel, die 3 Partikel, die Vergangenheitsaspekte angeben können und dann sind sie durch.
Also doch lieber Chinesisch als Latein lernen an den Schulen.
Ja, Latein ist ja auch Französisch, Griechisch oder was auch immer, Russisch, nicht? Das ist, da sparen sie Jahre, die sie dann aber wieder brauchen, um die Schriftzeichen zu lernen. Also ganz so einfach ist nicht. Aber was es für den Übersetzer heißt, ist, für den Übersetzer ist es anders, als aus indogermanischen Sprachen ins Deutsche zu übersetzen, weil diese Offenheit der chinesischen Sprache, das heißt, es gibt keinen Konjunktiv, es gibt kein Indikativ, es gibt kein Futur, all diese Sachen, muss der Übersetzer ja selbst entscheiden. Das heißt, sie haben eine ganz große Bandbreite, die in indogermanischen Sprachen schon da steht, die sie einfach nur irgendwie ins Deutsche bringen müssen. Wenn sie entscheiden müssen, wenn da steht, er sagt, er kommt morgen nicht, er werde morgen nicht kommen, er komme nicht, ob sie das in indirekte Rede setzen und so fort. All diese Dinge müssen sie selbst entscheiden und auch beim Komplexeren natürlich die ganze Zeitstruktur, die zwar angedeutet werden kann, aber nicht so präzise sein muss wie im Deutschen, die müssen sie selbst machen. Beim Roman ist das dann schon auch eine Herausforderung, um das alles stimmig zu machen im Deutschen. Und da haben Sie eine größere Freiheit, aber auch eine größere Verpflichtung.
Also wenn wir über Sie geben das Stichwort gerade, Freiheit, Verpflichtung auf der anderen Seite. Wie ist es denn mit dieser Verantwortung dafür, dass auch rüberkommt, was da wirklich steht? Also beobachten Sie das auch manchmal vielleicht bei anderen Übersetzungen, dass Sie das Gefühl haben, da ist zu viel Freiheit, da wird vielleicht sogar das China-Bild verfälscht durch bestimmte Übersetzungen?
Sagen wir so, es gibt einen gewissen Gegensatz zwischen literarischen Übersetzungen und kulturalistischen Übersetzungen. Und die kommen manchmal einander in die Quere. Was wir in Germersheim jetzt auch mit den Studenten zusammen versuchen, sind konsequent literarische Übersetzungen, die nichts erklären. Zum Spaß sage ich immer zu den Studenten, der Text ist Gott und der hat nicht verändert zu werden. Da kommen keine Erklärungen hinein, nicht? Wir hatten einen Text von etwa 20 Seiten, da gab es Übersetzungen, da waren dann am Schluss 2 Seiten drin, die hat Lu Xun nie geschrieben, weil halt Erklärungen in den Text aufgenommen wurden.
Ich muss kurz nachhaken, literarisch heißt wörtlich, so wörtlich wie möglich und kulturalistisch
angepasst. Nein, literarisch heißt tatsächlich, das Wort danach zu befragen, warum es an der Stelle in diesem Text so steht. Und dann das innere Gewebe des Literarischen, des Textes, was ja Gewebe heißt, sichtbar zu machen und das auch konsequent beizubehalten. Was im Grunde gar kein so großes übersetzerisches Problem ist, als eines der Aufmerksamkeit und der Genauigkeit.
SWR 2 Tandem. Heute mit Hans-Peter Hoffmann. Er ist einer der bekanntesten Übersetzer aus dem Chinesischen ins Deutsche und hat dabei auch Literatur von chinesischen Dissidenten übersetzt. Wie kommen Sie denn eigentlich zu diesen Texten? Also sind das Texte, für die Sie sich selbst ganz persönlich interessieren oder kommen die vom Verlag als Vorschlag?
In der Regel kommen sie vom Verlag. Wir haben auch unter Übersetzern schon öfters darüber geredet, aber kaum ein Übersetzer konnte erzählen, dass er im Verlag etwas vorgeschlagen hat und das wurde dann gemacht, weil die haben Programme über Jahre hin und bestimmte Ausrichtungen und sowas und entsprechendes Interesse. Und das wird in der Regel an die Übersetzer herangetragen. Was anderes ist, viele Übersetzungen, vor allem Sachen, die nicht wirklich für den Markt tauchen, entstehen im universitären Bereich und da suchen wir das natürlich selbst aus.
Wie ist es denn eigentlich aus der Perspektive der chinesischen Autoren? Also interessiert die das wirklich, was da auf dem deutschen Markt passiert? Ob wir jetzt hier ein Buch übersetzen und das dem deutschen, doch sehr kleinen Publikum verfügbar wird?
Ja, doch, natürlich. Das, vor allem natürlich Dissidenten, weil das, wenn sie noch im Land sind, ihnen gegebenenfalls auch eine Überlebensgarantie ist. Je bekannter sie im Ausland sind, umso größer ist die. Und natürlich ist es immer, für jeden Autor ist es interessant, im Ausland übersetzt zu werden. Das, klar, natürlich interessiert sie das.
Also auch ein Wahnsinnsgedanke, Literatur als Überlebensgarantie oder Überlebenshilfe.
Bei Dissidenten ist das nicht selten so, ja.
Jetzt hat man doch den Eindruck, dass sehr viel Dissidentenliteratur nach Deutschland kommt aus dem Chinesischen. Ist das ein Eindruck, der stimmt? Ergibt es vielleicht auch ein falsches Bild von China?
Jein, würde ich sagen. In den 80er Jahren war es wirklich stark so. Da hat fast nur interessiert, was Dissidentenliteratur war. Lyrik, die auffiel, Romane, die entsprechend auffielen. Mittlerweile hat sich es ein wenig geändert. Ich habe jetzt in den letzten Jahren viel Yao Iwu übersetzt. Der ist einer der, wenn nicht der prominenteste Dissident zur Zeit, der im Exil lebt. Aber es gibt jede Menge andere Autoren, die auch erfolgreich sind. Etwa Yuhuas Brüder war in Amerika, Xiongdi auf Chinesisch, war in Amerika ein riesiger Erfolg, ein Bestseller. Hier nicht unerfolgreich. Es gibt, Moyen wird übersetzt, Wang Shuo, Wang Meng, also eine ganze Reihe von Autoren, die nicht direkt als Dissidenten anzusprechen sind. Also das hat sich etwas verändert, aber es ist ein großer Markt da, es ist ein großes Interesse da. Denk fast im deutschen Publikum. Yao Iwu hat weltweit Erfolg, aber so große Erfolge wie in Deutschland nicht. Da ist eine gewisse Affinität zu solchen Fragen wie, ob jemand verfolgt wird und wenn er wegen eines Gedichts 4 Jahre eingesperrt wird und das beschreibt und wie es in China wirklich dazu geht. Solche Sachen scheinen auf ein größeres Interesse zu stoßen bei uns immer noch.
Also bleiben wir nochmal bei Yao Iwu. Den haben wir auch schon erwähnt, weil er tatsächlich den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat 2012.
Vielleicht erinnern sich alle noch an den 4. Juni 1989, das Massaker auf dem Tiananmen. Und er war gar nicht in Peking. Er war in Sichuan, also Luftlinie 1500 Kilometer oder mehr. Und hat das am Radio verfolgt und hat dann ein Gedicht geschrieben, das Massaker hieß und hat dann, weil er sich so aufregte, weil er so mitfieberte, auch merkte, was dann passiert, dass die jungen Leute erschossen wurden, eingesperrt wurden und hat das dann in Umlauf gebracht. Und das hat ihn, er ist dann kurz danach verhaftet worden und das hat ihn 4 Jahre seines Lebens gekostet.
Ja, also furchtbare Vorstellung, wegen Literatur oder einem Kommentar ins Gefängnis zu kommen. Ja. Ist das was Sie persönlich auch reizt, so ein Hintergrund? Oder warum haben Sie gerade den Autor jetzt so ausführlich übersetzt?
Nur das fing zunächst mit einer Nachfrage vom Verlag an. Ich habe das, wenn man anfängt als Übersetzer, vielleicht für die, die das noch machen wollen, man muss ja erstmal an einen Verlag herankommen und das ist in meinem Fall durch eine Zeitschrift gewesen, die angefragt haben, ob ich was von Yao Iwu übersetze. Das war ein Ausschnitt, Yao Iwu hat einen Preis gekriegt, das ging an den Verlag und der Verlag hat dann natürlich gefragt, ob der Übersetzer dieses Ausschnittes, dieses Auszugs bereit wäre, auch das ganze Buch zu übersetzen. Und Yao Iwu hat nicht angefangen bei uns als Dissident, wenn man so will, sondern das Buch war zwar verboten in China, das findet man aber trotzdem überall im Internet, das waren Interviews mit chinesischen Underdogs, könnte man sagen. Die Titel war dann bei uns China von unten und so fort. Das war eine ganze Reihe von sehr, sehr gut gemachten Interviews mit verschiedensten Vertretern von Außenseitern in der chinesischen Gesellschaft, die auch nicht ganz so triste waren. Es gibt durchaus Zeiten, wo es zu viel wird, wenn man immer nur im Gefängnis herumübersetzt sozusagen. Aber das sind dermaßen komische Sachen dabei, dermaßen verrückte Geschichten, verrückte Menschen, die man denen hinlegen sollte, die immer wieder davon ausgehen, die chinesische Gesellschaft, der chinesische Mensch sei so uniform und sei so kollektiv abhängig und so fort. Da sieht man, da sind dermaßen schräge und skurrile Figuren dabei, die wir normalerweise vielleicht den Engländern zutrauen, als Nobbys, als Snobs oder als wirklich komische Zeitgenossen.
Sie sind Yao Iwu auch persönlich begegnet. Ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man diese Bücher übersetzt, irgendwann auch unglaublich neugierig wird auf die Person dahinter, also den Autor. War das so bei Ihnen? Wie war diese erste Begegnung?
Ich habe ihn getroffen das erste Mal, ja, das müsste jetzt 2000, ich weiß das Jahr nicht mehr genau, es war vielleicht 2-3 Wochen, nachdem er nach Deutschland geflohen war, endlich. Das war ja sein mehrfach versucht, das Land zu verlassen. Und hat es geschafft und da gab es eine Lesung in Tübingen, die dort organisiert wurde, die erste Lesung auch in Deutschland. Und da habe ich ihn kennengelernt und da waren wir den ganzen Nachmittag zusammen und haben natürlich viel zu bereden gehabt. und haben dann abends die Lesung zusammen gemacht. Ja.
Wie trifft man denn dann so einen Menschen, von dem man weiß, dass er so einen unglaublich schweren Hintergrund hat, so eine Geschichte mitbringt und man selbst ist auch sehr interessiert natürlich und kompetent wie Sie, aber kommt natürlich aus einer Sicherheit heraus?
Befangen. Natürlich am Anfang. Und wie uns dann gleich auffiel, es war im Anschluss eine Tagung, war dann abends noch diese Lesung. Und wir mussten, damit wir ein bisschen Ruhe haben, in einen gesonderten Raum gehen. Und ich merkte also, sah so ungefähr wie das Studio, nicht? Als die Tür zuging, merkte ich, dass er nach einem Fluchtweg sucht. Also es war ganz beklemmend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache die Tür wieder auf, damit er sich wohler fühlte. Er war sehr zurückhaltend, sehr, sehr, war noch gar nicht da, könnte man sagen, nicht, mit all dem, was er erlebt hatte. Hat es in seinem vorletzten Buch, hat er das beschrieben, wie er über die Grenze in Südchina nach Vietnam, nach Hanoi und von dort dann nach Deutschland geflogen ist. Ja,
der ist natürlich jetzt auch schon eine Weile hier in Deutschland, also und sicher auch angekommen, eventuell auch in der deutschen Sprache. Wird es dann schwieriger, die Zusammenarbeit für einen Übersetzer, wenn man das Gefühl hat, der versteht jetzt auf einmal, was ich hier übersetze, der kann mir so über die Schulter gucken?
Nee, kann er nicht.
Er
lernt kein Deutsch, nein.
Seine er will Frau, nicht?
Ja, ich weiß nicht. Es war früher unter Dissidenten und Exilliteraten oft ging die Rede davon, man entferne sich von der eigenen Sprache, vom eigenen Medium, in dem man ja arbeiten und schreiben will, zu sehr, wenn man eine Fremdsprache lernt. Was natürlich ein Irrtum ist, was die meisten auch gemerkt haben, aber er macht es nicht, er lernt nicht Deutsch.
Jetzt ist er natürlich immer noch als Dissident auch in Deutschland. Ist das für Sie eigentlich, wenn Sie, sagen wir, wenn Sie an diese Texte gehen zum Übersetzen, haben Sie so ein bisschen auch so eine Stimme im Hinterkopf, dass Sie sich sagen, da könnte ich auch Ärger kriegen vielleicht, wenn ich mal in China das oder das Forschungsprojekt zum Beispiel beantragen möchte?
Damit rechne ich, weil ich jetzt, wir hatten ja davon gesprochen, wir waren von 2009 bis 2014 in Taiwan. Das heißt, ich war jetzt danach dann nicht mehr in der Volksrepublik, aber ich rechne durchaus damit, dass ich dann nicht eingelassen werde. Ich weiß nicht, ob Sie Thielmann Spengler kennen, ist ein bekannter Autor, der vom Hintergrund her Sinologe ist und der hat so einige Jahre her, aber den hat man als Nicht-Freund des chinesischen Volkes nicht mehr einreisen lassen, weil er eine positive Rede über Liu Xiaobo gehalten hat, den Friedensnobelpreisträger. Also das ist möglich, ja. Aber um ehrlich zu sein, das würde ich mir einrahmen, wenn ich sowas bekäme.
Auch noch ein schönes Bild. Ja. Letzte Frage nochmal zu Liao Yiwu. Der hat manche, das letzte Buch zum Beispiel, das Sie übersetzt haben, ist eher ein schmales Bändchen. Herr Wang, der vor dem Panzer stand, also ein Buch, das zum 30. Jahrestag der Geschehnisse auf dem Platz des himmlischen Friedens erschienen ist. Die anderen Bücher, das sind aber schon ganz schöne Wälzer. Also da geht es dann über die 400-500 Seiten. Und es ist auch harter Stoff, also auch schwere Kost. Gibt es auch Momente, wo Sie sagen, ehrlich gesagt, es ist mir so ein bisschen viel?
Manchmal schon, ja. Aber wie ich schon sagte, Liao Yiwu ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste, was ich bisher übersetzt habe, war ein Buch über die Nahrungsmittelsicherheit in China. Da habe ich manchmal dann wirklich warten müssen, bis ich Mittag gegessen hatte, bis ich daran arbeiten konnte, weil es mir buchstäblich den Magen umgedreht hat. Aber Liao Yiwu hat ja hier angefangen, ich sagte schon, mit diesen Interviews. Da gibt es schwere Kost, aber das sind welche, die sind dermaßen komisch und unterhaltsam und dann werden die 500 Seiten natürlich weniger, weil solche Interviews haben 25, 30, 40 Seiten und sind abgeschlossen. Wenn ich eins nennen darf, so hieß ja auch dann der Band Der Bauernkaiser. Vor 30 Jahren hat sich in Sichuan ein Bauer zum Kaiser ausgerufen und was da alles mit zusammenhängt. Eine urkomische Geschichte und toll zum Übersetzen.
SWR 2 Tandem. Bei uns ist heute Hans-Peter Hoffmann, Schriftsteller und Übersetzer chinesischer Literatur und Professor für chinesische Sprache und Kultur in Germersheim, wo Sie, Herr Hoffmann, den Studierenden auch das Übersetzen beibringen. Wer interessiert sich denn eigentlich heute für das Chinesische, fürs Übersetzen? Also sind das eher die Idealisten, die sich wirklich für die Literatur begeistern, die dem Fremden begegnen wollen, oder sind die ganz ökonomisch ausgerichtet, wirtschaftlich interessiert?
Das war früher so. In den 80er Jahren hat es einen kompletten Shift gegeben, was die Sinologiestudenten anging. Also ich gehöre noch zu der Generation von den Nachkommen von 68, nicht, die aus politischen, kulturellen, philosophischen Gründen sowas studieren. In den 80er Jahren kam dann durch die Öffnung, durch die wirtschaftliche Öffnung Chinas, kamen immer mehr Wirtschaftsstudenten in der Sinologie auch an. Dann wurden Regionalstudiengänge eingerichtet. Das heißt, man studiert Wirtschafts- oder Betriebswirtschaft und dazu eine Weltregion. Und da geht es unter anderem natürlich auch China. Das hat sich ein bisschen geändert. Was jetzt allerdings in Germersheim die Studenten angeht, so haben wir nur einen Master dort. Das heißt, die Leute kommen nach dem BA zu uns und die sind schon ganz ausgerichtet darauf hin. Also sie kommen jetzt nicht zu irgendeiner Sinologie und gucken mal, sondern die wissen schon, was sie wollen. Die kommen ganz gezielt nach Germersheim, um jetzt entweder fachübersetzen oder literarisch übersetzen. In unserem Fall, wir versuchen beides zu vermitteln, dass man möglichst breit aufgestellt ist, wenn man auf den Markt kommt. die wissen, was sie wollen.
Ich habe eine gute Freundin, die auch übersetzt aus einer anderen Sprache. Und ich habe der neulich so über die Schulter geschaut und festgestellt, dass sie tatsächlich die Rohübersetzung von einem Programm machen lässt. Mhm. Also ein maschinelles Übersetzsystem und dann sozusagen die Kür da drüber legt mit ihrer eigenen Übersetzungsarbeit. Als wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, stand dann aber auch irgendwie diese Angst im Raum, dass irgendwann das Übersetzen vollkommen von Maschinen gemacht wird. Klingt noch so ein bisschen utopisch, aber wie ist das denn für Studienanfänger bei Ihnen? Ist das eine Frage, die Sie beschäftigt?
Das ist natürlich, steht immer im Raum. Es ist auch kein Geheimnis, dass alle Schulen, die das unterrichten, mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben, weil natürlich alle denken, in 20 Jahren gibt es den Beruf nicht, vor allem des Fachübersetzers nicht mehr, das machen Maschinen. Das stimmt so nicht ganz. Denn irgendwer muss ja diese Maschinen kontrollieren. Also es gibt neue Berufsfelder für Übersetzen. Eins zum Beispiel, nur eins zu nennen, Post-Editing. Das heißt, dass wir bilden das auch aus, dass die Studenten oder dann Absolventen in der Lage sind, einen maschinenübersetzten Text zu korrigieren, was sehr viel anspruchsvoller ist als selber übersetzen.
Sie haben mir lustigerweise im Vorgespräch erzählt, dass eigentlich jemand, der den Text eines, in dem es um einen Betrunkenen geht, übersetzen möchte, selbst mal betrunken gewesen sein muss. Haben Sie so ein bisschen im Scherz gesagt, aber gehört sowas auch dazu? Lebenserfahrung?
Ja, eigentlich nicht. Das hilft nämlich nicht wirklich, wenn Sie, um bei dem Beispiel zu
Beispiel,
es ging um einen russischen Text, es hilft nichts, Ihre Sprache wird nicht besser, wenn Sie für sich betrinken. Aber man muss die Sprache kennen. Also ich sage dann meinen Studenten immer, sie müssen so möglichst viel, ja, vielleicht sollte ich da anfangen. Wir bilden zwar Fremdsprache aus, aber eigentlich müssen wir zwei Sprachen ausbilden, die Fremdsprache und die Muttersprache. Das fangen wir jetzt in Germersheim verstärkt an, weil das bisher völlig brach liegt. Die Erkenntnis ist aber alt, dass der Übersetzungsvorgang aus zwei Sprachen besteht. Und ich sehe immer wieder, wenn ich Übersetzungen, die ich sehe, nicht gut finde, dann liegt es in der Regel nicht daran, dass der oder diejenige nicht Chinesisch konnte, sondern dass im Deutschen was fehlt. Und da heißt es lesen, lesen, lesen für die Studenten und möglichst alles, von den Comics bis Thomas Mann, um die verschiedensten Sprachebenen, die das Deutsche bereithält, zumindest um zu wissen, wo man sie findet, um sich ihrer zu bedienen, wenn man sie braucht.
Mit den Studierenden sind Sie auch bei einem deutschen Verlag engagiert, der für chinesische Literatur sehr wichtig ist, nämlich der Projektverlag. Was ist denn so das Besondere an Ihrer Zusammenarbeit mit dem Projektverlag?
Projektverlag macht das jetzt seit, nicht, dass ich was frage, 20, 25 Jahre, verschiedene Reihen, wissenschaftliche Reihen mit dem Chinesischen und Übersetzungen. Und weil ich ihn schon so lange kannte, habe ich dann, als ich vor 5 Jahren in Germersheim anfing, eine neue Reihe herausgebracht, die nennt sich Edition Pongkun und speist sich aus einem jeweils 2-semestrigen Übersetzungsprojekt mit Studenten. Studenten sind 4 Semester bei uns, also können sie 2 solche Projekte machen. Einmal Lyrik, damit fangen wir an, 2 Semester, einmal Prosa. Die Hoffnung ist natürlich, dass diese Projekte enden dann mit einer Publikation und einer öffentlichen Lesung. Ziel des Ganzen ist natürlich einmal übersetzen zu lernen, möglichst realitätsnah eine publikationsreife Übersetzung herzustellen mit all den 5-, 6-, 7-fachen Überarbeitungsgängen. Und gleichzeitig arbeiten wir noch mit unseren chinesischen Kommilitonen aus der Germanistik zusammen, die als Lektoren bei uns sind. Und die stehen dann auch in den Bändchen vorne drin, weil in China es üblich ist, dass die Lektoren eines Bandes mit genannt werden. Und die Hoffnung ist natürlich ein bisschen, dass das bei Bewerbungen ein wenig helfen wird. Neben den pädagogischen Hintergründen, dass man dann sagen kann, ich habe 2 Bücher, da habe ich mitgemacht und kann dann die auf den Tisch legen. Das fällt mir schon mal aus, vielleicht aus dem großen Berg der Bewerbungen raus.
Hier in SWR 2 geht es jetzt anschließend mit der Literaturkritik weiter. Und dabei wird es heute auch um ein Werk aus der chinesischen Literatur gehen, das Sie mit übersetzt haben und das auch beim Projektverlag, über den wir gerade gesprochen haben, erschienen ist. Nämlich das Tagebuch eines Verrückten, eine Kurzgeschichte, die 1918 veröffentlicht worden ist von dem chinesischen Autor Lu Xun. Sage ich es richtig?
Richtig, ja.
Was hat Sie denn speziell an dem Werk gereizt als Übersetzer?
Es erscheint auch in dieser Reihe, in dieser Edition Pongkun. Wir haben, ich sage es ja schon, Lyrik und Prosa und wir versuchen, weil wir ja kein Geld haben, sind es zunächst einmal immer Autoren, die schon lange genug tot sind, dass die Rechte frei sind. Also ein bisschen weniger in China als bei uns, 50 Jahre. Und ich versuche dann Texte, vor allem bei Gedichten, so auszusuchen, dass es geschlossene Texte sind, die von den Autoren selbst so zusammengestellt wurden. Also nicht ich anfange jetzt Anthologien zu machen. Und bei Lu Xun war die Erzählung, klar, die Erzählung liegt vor. Und ich war mit den Übersetzungen, wie sie jetzt sind, nicht zufrieden und wollte es nochmal übersetzen, weil es ein unglaublich guter Text ist. Lu Xun ist ein großartiger Schriftsteller. Nicht, weil die anderen, wie soll ich sagen, alle falsch oder schlecht übersetzt hätten, sondern weil sie, ich habe es eben schon erwähnt, nicht konsequent literarisch übersetzt haben. Und das haben wir nochmal versucht, konsequent zu machen.
Lu Xun, Tagebuch eines Verrückten. Die Literaturkritik, die wird uns noch mehr darüber sagen. Dann schauen wir mal. Hans-Peter Hoffmann, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen auch.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Nadja Ode, in der Technik Sepp Eck und mein Name ist Patrick Bartarilo.